Bilder einer freien Welt von morgen. Unter diesem herrlichen Motto geht es weiter mit der Berichterstattung vom alternativen WEF aus Prag. Und wir haben jetzt wieder ein interessantes Panel mit einer tollen Besetzung. Und wir haben ein großartiges Thema, das unsere Zuschauer auch sicherlich interessieren wird. Es geht um Werte und Gesellschaft von morgen. Und da haben wir zunächst einmal eine Ausgangsbasis, mit der ich Sie konfrontieren darf. Und dann steigen wir ein in die Gesellschaft und die Werte von morgen. Ausgangspunkt. Der Anspruch vor einigen Jahrzehnten lautete, die westlichen Gesellschaften offener, toleranter, fortschrittlicher und multikultureller zu machen. Das Ergebnis heute? Eine tief gespaltene Gesellschaft, scheinbar unfähig aus der Sackgasse herauszukommen. Links gegen rechts, oben gegen unten, Migranten gegen Inländer. Die Masse der Bevölkerung hat die totalitären Corona-Zwangsmaßnahmen kritiklos geduldet. Anpassung war wichtiger als eigenständiges Denken. Ganz allgemein ist gerade in Deutschland ein unglaublicher Konformitätsdruck zu erkennen. Die Verteufelung des Begriffs Querdenker steht sinnbildlich dafür, wie Freigeister mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden sollen. Die Zahl der Akademiker steigt, aber die Zahl der Selbstdenker sinkt. Erwachsenenbildung abseits der Normen ist für die Masse völlig unbekannt. Es ist ein Bildungsproblem, das in der Schule beginnt und bei der hektischen Gesellschaft endet. Individuelle Überforderung, Stress, Burnout-Gefahr und kaum ein Mensch hat noch Zeit und Muße für Weiterbildung, selbstständiges Denken oder gar Eigenverantwortung. Kritiker behaupten, all das ist gewollt, um die gefügige Herde problemlos lenken zu können. Arbeiten, konsumieren, Steuern zahlen und nicht aufbegehren. Aber wollen wir das? Und wie sollten oder könnten Werte und Gesellschaft von morgen aussehen? Darüber diskutieren wir jetzt mit folgenden Gästen. Die Dame in der Runde ist Soziologin, seit mehr als 15 Jahren Journalistin und dreifache Mutter. Sie war im sogenannten Mainstream tätig bei großen österreichischen Zeitungen, ehe sie dann als Chefredakteurin zum Kritischen Wochenblick wechselte und später beim Aufbau von Auf 1 von Anfang an dabei war. In ihrem neuen Buch Rechtsextrem oder unkorrekt oder richtig beschäftigt sie sich mit Manipulation, Framing und Denkverboten. Herzlich willkommen, Magister Elsa Mittmannsgruber. Der Gast zu meiner Linken, Arzt, Publizist und Unternehmer, war als Facharzt für Allgemeinmedizin an Kliniken in der Schweiz und in Deutschland tätig. Das Krankenhaussystem hat er verlassen, weil es ihm zu wenig patientenorientiert ist. Mit Corona ging er offensiv in den Widerstand, wurde und wird vom System verfolgt, weshalb er Deutschland mittlerweile verlassen hat. Er ist Medienmacher und gestaltet viele erfolgreiche Formate, wie etwa den Podcast »Nacktes Niveau«, mit der ehemaligen RTL-Journalistin Milena Preradovic. Herzlich willkommen, Dr. Paul Brandenburg. Unser nächster Gast. Er schaut noch etwas kritisch, wartet auf die Begrifflichkeiten. Psychoneuroimmunologe und Professor an der Universitätsklinik für medizinische Psychologie der Medizinischen Universität in Innsbruck. Er erforscht vor allem die Wechselwirkungen zwischen Psyche, Gehirn und Immunsystem und gilt damit weltweit als Pionier eines neuen Verständnisses von Körper-Geist-Gesundheit. Der Autor zahlreicher Bücher stellt stets den Mensch als Ganzes, als Gesamtheit in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Ein Unternehmer in der Runde, sehr erfolgreich seit Jahrzehnten in Vorarlberg, Vorstand seiner Unternehmensgruppe Heron. Er wurde 2019 zum Unternehmer des Jahres gewählt. Die Ausrufung der Impfpflicht in Österreich veranlasste ihn dazu, den gemeinnützigen Verein zur Unternehmervernetzung Einheit.at zu gründen, dessen ehrenamtlicher Präsident er ist. Im Netzwerk hat er über 8000 österreichische Unternehmer versammelt. Er weiß als Unternehmer, was Menschen brauchen, um gute Leistungen zu liefern. Herzlich willkommen in unserer Runde, Christian Bär. Last but not least, ein Arzt und Autor, der spezialisiert ist auf präventive Medizin, der die erste Praxis in Deutschland leitete für Gesunde. Er zählt zu den bekanntesten Gesundheitsexperten Europas Und wenn Christian Bär weiß, wie man hunderte Mitarbeiter erfolgreich führt, weiß er, wie man Führungskräfte coacht, wie man professionelles Teamwork betreibt und wie man ideale Arbeits- und Lernräume schafft. Er ist vielgefragter Speaker und ebenso Referent zum Thema Stressbewältigung im Management. Herzlich willkommen, Dr. Michael Spitzbart. Werte und Gesellschaft von morgen. Ladies first. Elsa, du darfst jetzt mit offenen Augen träumen und deine Werte und Gesellschaft von morgen schildern.
Also wenn ich mir drei Wunschbegriffe oder Schlüsselbegriffe aussuchen könnte, dann würde das sein Freiheit, Verantwortung und Liebe. Um diese drei Begriffe, glaube ich, kann man ganz gut meine Traumgesellschaft von morgen formieren. Das Wichtigste und Grundlegende ist eben die Freiheit. Von der haben wir heute auch schon einiges gehört. Einfach die persönliche Freiheit, die Freiheit, das persönliche Potenzial umzusetzen, die Möglichkeiten dazu. Und dass einfach in einer Gesellschaft der Grundsatz herrscht, freies Denken, freies Sprechen, freies Leben. Aber ein Leben in Freiheit ist auch mit großer Verantwortung verbunden. Verantwortung für andere und Verantwortung für einen selbst. Eigenverantwortung ist ein großes Wort, das man eben in einer freien Gesellschaft braucht, das aber viel zu wenig gelernt und eingeübt wird. Dass man einfach auch das Gefühl dafür hat, dass man für andere verantwortlich ist, dass man selbst für sein eigenes Glück und für seine eigene Gesundheit verantwortlich ist und dass wir eben auch alle eins sind und wenn wir anderen schaden, uns auch damit selbst schaden. Wenn wir da mehr das Gefühl eben bekommen, dass wir da selbst das alles in der Hand haben, dass uns nicht ständig jemand sagt, was wir tun sollen, dann ist auch dieses passive Leben als Opfer, als Dulder, als Trittbrettfahrer, so wie man es auch oft sieht, nicht mehr möglich, sondern wir müssen aktiv unser Leben in die eigene Hand nehmen und aktiv uns an einer Gesellschaft beteiligen und das würde auch Demokratie möglich machen. Und das Letzte ist Liebe, Liebe und Wertschätzung für sich selbst, was wir viel zu wenig alle haben und für die anderen, für das Leben an sich, von der Pflanze bis zum Menschen, denn was wir lieben, wollen wir nicht zerstören, das wollen wir beschützen. Ich glaube, wenn wir diese drei Dinge mehr hätten, von klein auf den Kindern beibringen, durch die Sozialisierung und auch gezieltes Lernen in der Pädagogik, durch die Eltern, die Großeltern, den Kleinen einfach sagen, ihr habt Macht und ihr habt aber auch eine große Verantwortung, dann glaube ich, wäre wirklich eine Traumwelt möglich, aber die Politiker und Machthaber müssen da ja auch mitspielen. Das tun sie jetzt nicht, weil dann würden viele von ihnen ihre Daseinsberechtigung verlieren.
Ich blicke ins Gesicht von Christian Schubert, der visualisiert auch gerade seine Gesellschaft und Werte von morgen und versucht, die vorgegebenen Begriffe von Freiheit, Verantwortung und Liebe dann noch zu erweitern, möglicherweise die drei auch zu integrieren. Wie sieht Ihre Zukunft aus?
Also ich bin ja... Ich habe mich gewundert ein bisschen, dass ich nicht im Panel Medizin und Gesundheit bin, sondern jetzt in Werte und Gesellschaft und habe mir gedacht, aha, interessant, da ist irgendetwas angekommen von meiner Haltung. Ich bin in den letzten 4 Jahren, ich habe mich ja seit vielen, vielen Jahren schon beschäftigt mit Kritik an dieser materialistischen Medizin, an der Schulmedizin, die den Menschen wie eine Maschine behandelt, die Körper, Seele, Geist trennt, die in den kleinsten Bausteinen unserer Existenz im Materiellen den Grund für Gesundheit und Krankheit findet, sucht und findet. Und frage mich auch die ganze Zeit, wie sowas überhaupt möglich ist, dass sich Medizin nicht ändert, wo wir letzten Endes längst wissen, aus der Psychonomologie zum Beispiel oder auch aus der psychosomatischen Forschung, dass Gesundheit und Krankheit gar nicht mehr anders gedacht werden können als durch Hinzunahme immaterieller Faktoren, die möglicherweise sogar noch mächtiger sind, wenn es um die Frage geht, was uns gesund hält und was uns krank macht. Also immaterielle Faktoren wie Psyche, wie Soziales, wie Kultur. Wir haben gerade in den letzten 4 Jahren gesehen, das, was uns wirklich krank macht oder was uns wirklich Gefahr bedeutet für uns, war nicht das Virus. Es war die Art und Weise, wie mit dem Virus umgegangen wurde. Es war die Art und Weise, wie Menschen gesehen wurden. Nicht nur von Medien, Politiker, sondern hauptsächlich, was ein medizinisches Thema war, diese Pandemie oder Plandemie von den Medizinern, die großteils mitgemacht haben, wo man sich auch die Frage stellen muss, warum machen die alle mit? Das ist doch unglaublich. Und für mich war es, ich habe es oft gehört in diesen Panels jetzt, in den Podiumsdiskussionen, dass man plötzlich über seinen eigenen Tellerrand mal gucken konnte und sehen konnte, ich meine, ich habe mich so lange jetzt mit Medizin auseinandergesetzt und mit Kritik an der Medizin, habe plötzlich gesehen, Mensch, in der Bildung sieht es ja genauso aus. Im Rechtssystem sieht es genauso aus. Ich habe mich verlassen auf einen Journalismus in naiver Form. Ja, habe die ganzen Systemmedien immer konsumiert und musste sehen, ich bin 50 Jahre dem Ganzen aufgesessen und bin in eine falsche Denkweise verführt worden. Ja. Und die Frage, warum ändert sich etwas nicht, ist nicht mit dem Verstand zu lösen. Und das ist für mich wichtig, hier in dieser Podiumsdiskussion reinzubringen, diesen Aspekt. Es geht hier nicht um Verstehen. Es geht nicht darum, dass wir die reine Ratio benutzen, um zu verstehen, was da passiert ist. Sondern ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass wir endlich akzeptieren, und da merke ich fast bei einem Begriff wie einer zweiten Aufklärung, die nötig ist. Ja, die erste Aufklärung vor über 300 Jahren, 18. Jahrhundert, hat uns die Möglichkeit gegeben, uns von Adel und Klerus zu distanzieren und als Bürger wahrzunehmen. Uns wurde das Mittel des Verstandes in die Hand gegeben und damit haben wir möglicherweise sehr viel Unfug gemacht, weil was passierte nach der reinen Benutzung des Verstandes unter Verlust des Irrationalen, des Emotionalen, des Spirituellen, sind wir in Richtung Industrialisierung gegangen, in Richtung Technisierung, Kapitalismus, Neoliberalismus, jetzt sind wir beim Transhumanismus. Das heißt, der Mensch wird immer mehr zur Maschine. Und ich plädiere schwerst dafür, dass wir gerade angesichts dieser letzten Jahre ein Umdenken stattfindet und wir das Irrationale in den Mittelpunkt stellen und nicht mehr das Rationale und uns wirklich die Frage stellen, es geht nicht darum zu verstehen, dass diese Medizin eine bessere ist. Es gibt unglaublich viele gescheite Ärzte. Wenn es rein um Intelligenz gehen würde, dann wären wir längst in einer anderen Welt. Es geht um etwas ganz was anderes. Wollen die Ärzte das verstehen? Will der Arzt verstehen, um was es eigentlich da geht in der neuen und ganzheitlichen Medizin? Und ich vermute mal, dass er das nicht will und aus emotionalen, irrationalen Gründen nicht kann. Und da sind wir bei der Ideologie, da sind wir bei einer Maschinenideologie, wir sind im Materialismus. Und ich vergleiche das gerne mittlerweile auch, wenn das vielleicht noch manchmal missverstanden werden will, mit dem, was wir vor 80 Jahren erlebt haben. Es waren 50% der Ärzte, die zu den Nazis übergelaufen sind, in die NSDAP eingetreten sind. 50%. Jetzt kann man sich überlegen, was sind 50% der Ärzte damals? Das müssen alle Ärzte gewesen sein, weil die jüdischen Ärzte werden mit Sicherheit nicht zur NSDAP gegangen sein. Und es waren natürlich sehr viele jüdische Ärzte damals in Deutschland. Das heißt, wir haben fast alle Ärzte, die in die NSDAP gegangen sind. Und wir haben 7-mal mehr Ärzte als alle anderen Berufsgruppen. Also die Mediziner waren 7-mal häufiger bei der SS vertreten wie andere Berufsgruppen. Das ist historisch belegt. Die Frage, die ich mir hier stelle, ist, warum? Warum gehen Ärzte, warum machen die dieses entmenschlichte System mit? Weil sie aus einer Grundhaltung der Maschinenmedizin kommen. Weil sie den Menschen nicht als Mensch sehen und damit auch eine Distanzierung natürlich ermöglichen, einen Empathieverlust erleiden und nah dran sind, Menschen möglicherweise auch nicht den Menschen Gutes zu tun. Also insofern, wir sind in einer Ideologie und ich plädiere schwer dafür, hier das Irrationale jetzt hineinzunehmen und in unsere Gesellschaft zu tragen.
Ja, dann starten wir doch anhand Ihrer Analyse die Aufklärung 2.0 mit dem heutigen Tag. Wir haben uns ja gestern Abend schon bei einem Empfang unterhalten und einmal mehr für Sie der Grund, eine Masterclass auf den Weg zu bringen, um die Ärzte dann auch aufzuklären, Herr Dr. Schubert. Jetzt gehen wir zu dem Unternehmer. Wie sieht er denn die Werte und die Gesellschaft von morgen?
Wenn Sie mich fragen, was für Bild habe ich, dann muss ich Ihnen erzählen, ich glaube daran, dass es keinen Mensch auf der Welt gibt, der nicht eine besondere Fähigkeit hat. Und wenn ich das glaube, dann wäre eigentlich unsere gesellschaftliche Aufgabe, dem zu helfen, den zu fördern, zu unterstützen, zu coachen, dass er dieses Talent entwickelt und in die Gesellschaft einbringt. Wenn uns das gelingt, dann gibt es Synergie zwischen diesen Individuen, die unglaubliche Fähigkeiten haben. Wenn uns das gelingt, dann haben wir so einen Anheben der Gesellschaft, der Werte der Gesellschaft, dass wir durch unsere Technologie, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, überhaupt kein Problem haben, materielle Grundbedürfnisse zu befriedigen, auch individuelle Luxusbedürfnisse zu befriedigen. Aber es wäre dann eine Synergie, eigentlich paradiesische Zustände. Und ich glaube, dieses Bild treibt mich und das ist das, was mir auch die Kraft gibt, das alles durchzustehen, auch wenn man bisschen angefeindet wird, wenn man mal andere Gedanken hat oder wenn man gewisse Transparenz einfordert.
Dann werden Sie jetzt auch noch Potenzialentfalter.
Ich glaube, das ist die Aufgabe jedes Unternehmers. Wenn er das nicht begriffen hat, dann wird es schwierig, ob er dann erfolgreich ist oder innovativ ist, wage ich zu bezweifeln. Also die größte Herausforderung im Unternehmen ist hier, den Leuten zu helfen, sich zu entwickeln, die richtigen Leute an die richtige Stelle zu bekommen. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir ein ganz großes Problem und auch einen Frust in der Belegschaft, in der ganzen Gesellschaft. Ich glaube, das muss eines der wichtigsten Ziele wird es sein.
Dann nehmen wir doch in die Aufklärung 2.0 neben den Ärzten und Medizinern auch noch die Unternehmer mit rein, die dann Human Stars statt Human Resources erkennen.
Und ja, wenn es die Unternehmer bis dann noch gibt, die das können, können wir es machen.
Das wird ein anderes Panel behandeln und verhindern, dass es so weit kommt. Danke, Herr Bär, für diesen Augenblick. Dr. Michael Spitzbart, auch Sie dürfen jetzt frei fantasieren, visualisieren, manifestieren die Gesellschaft von morgen in Ihrem Kopf.
Also ich muss für die Medizin sprechen, mein Fachgebiet Medizin. Ich möchte diese seelenlose Medizin, würde ich gerne revolutionieren. Das kann man nicht reformieren, das muss man wirklich von unten herauf, muss man es verbessern. Ich habe ja früher, wenn ich WHO gehört habe, innerlich stramm gestanden, dachte ich, die haben die Weisheit und ich habe lange gebraucht, um zu merken, dass das wirklich das Allerletzte ist, was wir brauchen. Das waren Systeme, die waren gut angedacht, aber dann gekapert von Lobbyisten, Interessenverbänden, genau wie die EU, genau das Gleiche. Gut gedacht und mittlerweile durch die Dauer der Zeit sowas von infiltriert und verfilzt, dass man das nicht reformieren kann. Und gerade in Medizin ist es so, es wurde angesprochen, warum haben in der Pandemie so viele Ärzte mitgemacht? Ich habe einen Witz, den wir, als ich studiert habe, haben uns immer erzählt, gib einem Physikstudenten die Formelsammlung der physikalischen Formeln und sag dem, lern die auswendig. Da fragt er, warum? Wenn ich es brauche, ich weiß doch, wo steht. Gib einem Medizinstudenten das Telefonbuch seiner Heimatstadt und sag dem, lern das auswendig. Da fragt er, bis wann? Dann in der Pandemie wurde gesagt, bitte impfen, haben die nicht gefragt, warum, sondern wie oft. Also sehr angepasst, sehr geradlinig und nie etwas hinterfragt. Und das ist natürlich auch ein bisschen Selektion. Wer studiert Medizin? Das sind die in der Schule sehr angepasst waren, die dem Lehrer schön den Koffer nach Hause getragen haben und die haben dann die guten Noten bekommen, dann haben sich verpflichtet gefühlt, Medizin zu studieren, werden vielleicht hervorragende Maschinenbauer geworden. Aber dummerweise Medizin studiert, behandeln Menschen dann wie Maschinen. Die lernen Organe und dann kommen Patienten. Und dann sind die völlig überfordert. Und ich differenziere sehr stark zwischen Mediziner und Arzt. Also Mediziner gibt es wie Sand am Meer, an den Unikliniken wimmelt's von Medizinern. Die lesen jede Studie, sind auf dem aktuellen Stand des Irrtums. Wenn man länger im Geschäft ist wie ich, da weiß man genau, es gibt so Paradigmenwechsel, Sachen, die bei Felsen fest geglaubt. Und irgendwann kommt einer und sagt, stimmt nicht. Wenn man das ein paar Mal miterlebt hat, dann weiß man, es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Also diesen Paradigmenwechsel muss man einfach akzeptieren. Und die Mediziner, die sagen aber, das ist die Leitlinie, so wird behandelt, friss oder stirb. Wenn du das nicht möchtest, dann raus aus der Klinik gegen Unterschrift und unvernünftiger Patient. Und was Mediziner gar nicht mögen, ist, wenn der Patient sich einmischt in die eigene Therapie, da kriegen die so einen Hals. Wenn sie sagen, ich spüre, wenn ein Patient sagt, ich spüre, das tut mir nicht gut. Wer kann es besser spüren als der Patient? Dann sagt der Mediziner, das ist Leitlinie, so wird behandelt. Und von denen gibt es viel zu viele. Die reden auch im Krankenhaus, reden nicht so. Die sagen, die Galle auf 10 mal 107 und der Blinddarm auf 109. Und die vergessen, dass am Blinddarm ein Stück Mensch auch noch mit dranhängt. Wir wissen alle, Mensch ist ein Individuum. Heißt übersetzt, unteilbare Zweiheit. Und ich würde es erweitern. Ich würde sagen, der Mensch ist ein Individuum, unteilbare Dreiheit zwischen Körper, Geist und Seele. Und oft gibt es ja vielleicht seelische Probleme, die sich körperlich manifestieren. Wenn Sie den Körper behandeln, sind Sie auf völlig falschen Baustelle. Da muss der Arzt den Menschen als Ganzes sehen, nicht wie die Summe seiner Organe, sondern wie die Summe von Geist, von Körper, Geist und Seele. Und das Tolle ist, ich mache ja sehr viele Seminare und Vorträge, eigentlich für alle gesundheitsinteressierten Menschen. Aber es kommen immer mehr Ärzte dazu, die das auch lernen wollen, weil das lernt man nicht an der Uni. muss man sich selber dafür interessieren. Das ist meine große Freude, dass ich immer wieder Ärzte drin sitzen habe, die da gleich sagen, ich bin Arzt, kein Mediziner. Und das Tolle ist auch, dass viele Patienten zum Umdenken von Medizinern beitragen. Weil die immer wieder sagen, ich spüre, es tut mir nicht gut. Und die wollen eine andere Behandlung haben. Die wollen nicht Schema F, Symptom, Medikament. Das ist Medizin. Man muss nur aus Versehen zum Kardiologen gehen. Kommst mit 3 Medikamenten nach Hause. Ein Blutfettsenker, ein Blutdrucksenker und ein Blutverdünner. Das Rezept, das liegt schon da, nur der Name eingetragen. Und alle 3 Medikamente könnte man durch natürliche Sachen ersetzen, genauso gut, genauso effektiv und ohne Nebenwirkungen. Aber das, da braucht es ein Weilchen, bis es ein bisschen ankommt. Das Problem ist bei diesen Stoffen, mit denen ich immer arbeite, ist, dass man die nicht patentieren kann. Blutfettsenker kannst du patentieren und Blutdrucksenker. Die Aminosäure Arginin, natürlicher Stoff, gab es Nobelpreismedizin 1998, wurde bewiesen, dass Arginin unheimlich effektiv den Blutdruck senkt. Bis heute wird es nicht verordnet, weil man Arginin nicht patentieren kann. Also wenn man das machen möchte, jedem Patienten rate ich, Blutdrucksenker mit Arginin auszutauschen. Beispiel. Und das wäre meine Vision für die Zukunft, mehr zur Essenz zu gehen. Ich nenne es die essentielle Medizin, mit den natürlichen Stoffen behandeln und die nicht natürlichen, die Pharmazeutika, können ja auch eine Berechtigung haben. Bei einer Lungenentzündung, Antibiotika, tolle Sache, toll, dass es gibt. Aber es gibt so viele Sachen, die einfach nur Symptome und nicht die Ursache behandeln.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt.
Vielen Dank, Dr. Michael Spitzbart. Dr. Paul Brandenburg, für Sie wird es jetzt ja ganz besonders spannend, weil Sie sind sowohl Arzt als auch Medienmacher, wie auch Unternehmer. Sie haben jetzt allen Gruppen zugehört. Wie fällt jetzt Ihr Statement aus, Ihre Vision der Werte und Gesellschaft von morgen?
Ja, das ist erstmal ganz gefährlich, weil ich als Arzt den beiden Kollegen zustimmen muss. Und wenn das Ärzte tun, dann sollten immer alle Patienten in Deckung gehen. Also wenn 3 Ärzte sich einig sind, das ist nicht gut. Aber ich schließe gerne an oder möchte gerne anschließen bei dem, was Elsa Mittmannsgruber sagte und sagen, ich bin eigentlich ungeeignet für dieses Panel, weil Werte ist ein Begriff, bei dem ich flüchte. Werte, da denke ich an die SPD-Grundwertekommission, eine Organisation, die aus meiner Sicht beweist, was diese sinnfreien Appelle mit uns machen. Werte, das ist Appellieren an irgendwelche Ideale und ich meine das gar nicht böse oder karikierend, wenn Elsa Mittmannsgruber da an Liebe denkt. Ja, natürlich, das ist natürlich auch ein Optimum, eine Idealvorstellung, dass wir uns gar besinnen auf das Wesen des Menschen, ihn enttechnizieren, aber ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, dass das passiert und ich halte es dann eher mit Hemingway und sage, ich halte meine Ideale so hoch, dass ich locker drunter weggehen kann und versuche es als einfach gestrickter Notarzt pragmatisch anzugehen. Wenn ich mir anschaue, was unsere momentane gescheiterte Gesellschaft ausmacht, dann ist das aus meiner Sicht vor allem Mutlosigkeit. Dann ist das Selbstverleugnung, dann ist das Selbstlüge, Unterwerfung, Feigheit und ein sich verwerten lassen von allen möglichen Instanzen. Und ich glaube, das ist kein Wert, aber ich glaube, das, was uns fehlt, ist der Mut und die Ehrlichkeit, uns selbst gegenüber das anzugehen. Du hast aus meiner Sicht dort, manchmal duzen wir uns, manchmal sitzen wir uns, das bringt das so mit sich, wenn wir viel miteinander arbeiten. Als ein Beispiel, das du gebracht hast, war die Bildung. Ich halte den desolaten Zustand, gerade der bundesdeutschen Bildung, für absolut gewollt. Die inflationäre Vergabe pseudo-akademischer Titel für das Gender-Mainstreaming von was auch immer, da gibt es kann man beliebige Begriffswürmer da hinten dran setzen. Es ist gewollt, abzuwerten, was eigentlich damit einmal gedacht war, dass dort wirklich Denken trainiert wird, selbstständiges Denken gar, das erstmal per se unbeherrscht ist. Und die Menschen sollen entzogen werden, den produktiveren, den auch für sie selbst zufriedenstellenderen Arbeiten, die wir auch brauchen würden. Es fehlt uns Mut, glaube ich, das einzugestehen und ich sehe das als Endstrecke einer Dekadenz, einer Wohlstandsverwahrlosung, die wir in unserer Gesellschaft haben, die dazu führt, dass in der Panik das bisschen Luxus, was dann noch da ist, diese Scheinsicherheit erhalten zu wollen, dass man sich all dem unterwirft, was einem als Schreckgespenst vorgehalten wird. Wir haben 3 bis 4 Jahre jetzt der Angstgeschichte hinter uns gebracht. Es war der Impfbetrug, die Corona-Lüge, die dort hochgehalten wurde. Man arbeitet jetzt mit neuen Angstvorstellungen, absurderweise jetzt mit welchen, die sich selbst schon widerlegt haben. Jetzt ist ja die aktuelle Angst, die ansteht, dass uns die Facharbeiter fehlen und gar nach Syrien zurückgehen könnten, obwohl es ja gestern befreit wurde. Also es ergibt überhaupt keinen Sinn mehr, nur es wird sich alles nicht ändern. Da gebe ich Christian Schubert völlig recht. Es wird sich nichts an all dem ändern, weil es kein Problem der Ratio ist. Es ist vielfach durchdrungen, es ist hier in diesem Kontext oft erklärt, es wurde seit 3 Jahren auf eins und an anderer Stelle sehr gut analysiert aus meiner Sicht, wie dieses Verhalten angstgetrieben ist und hochgradig irrational. Deswegen ist für mich die Frage, wie kommen wir aus der Irrationalität? Und wie schaffen wir es? Du fragtest oder ihr fragtet nach Werten und ich habe schon mein Problem geschildert mit den Idealen, aber wenn Selbstehrlichkeit, Härte gegen sich selbst, Bescheidenheit und Mut, das sind keine Werte unbedingt, das sind Verhaltensweisen. Wenn ihr die durchgehen lasst, dann plädiere ich dafür. Kevan Sofisiewicz, ein Vorredner im letzten Panel, hat aus meiner Sicht das auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, wir müssen endlich erwachsen werden. Wir sind eine infantile Gesellschaft unterwürfiger Knechte im Falle Deutschlands der USA. Und es mag den einen oder anderen irritieren, aber ich halte die USA für eine sehr viel erwachsenere Gesellschaft in vielfacher Hinsicht. Eine oftmals brutalere Gesellschaft, eine ungerechte Gesellschaft, eine fehlerbehaftete Gesellschaft in vielerlei Hinsicht, aber eine Gesellschaft von Menschen, die zuerst auf sich schauen und nach ihrer Eigenverantwortung fragen. Ich erlebe im deutschsprachigen Raum oftmals das Gegenteil, am schlimmsten mit Abstand in Deutschland. Da ist der Blick nach oben, der Blick zum Vater Staat, immer der Erlösung, da schwingt Erlösung mit, wieder mein Problem mit Werten und dem, was dahinter steckt. Ja, der Blick nach oben, man muss mir doch helfen. Auch ein Satz, den ich von Patienten gehört habe. Ich habe immer gesagt, wieso muss man ihnen helfen? Wo steht denn das, dass ihnen geholfen werden muss? Sie hätten das gern. Ich bin sogar bereit dazu, es zu machen. Aber der Anspruch gegen den anderen, gegen den Dritten, er ist jetzt für mich verantwortlich. Nein, ist er nicht. Und in der Falle sitzen wir, nach meiner Meinung. In der Falle sitzen wir, aus der Falle, glaube ich, müssen wir herauskommen, damit wir eine Chance haben, uns nicht wieder dort reinstoßen zu lassen. Und das heißt bitteschön nicht, dass ich jetzt für eine neue Form von neoliberalem Ich-AG-Selbstunternehmertum plädiere. So ist es nicht zu verstehen. Man mag es böswillig so interpretieren. Nein, aber eine Selbstverantwortung, in der wir sagen, wir verweigern uns einem Befehl Nancy Faesers, einer Vorgabe von Karl Lauterbach, wenn es um Impfen geht. Wir verweigern uns der Anweisung des Polizisten, die Maske aufzusetzen. Nein, wir müssen lernen, als erwachsene Menschen zu sagen, nein, das tue ich nicht und ich trage die Konsequenzen. Und das ist auch das ist aus meiner Sicht auch der friedlichste Weg, es zu tun. Weil es ein passiver Weg ist, einer zu sagen, ich lehne etwas ab, ich lehne diese Unterwerfung ab und ich erhebe weder die Faust noch irgendetwas anderes, um dich jetzt aus dem Amt zu kriegen. Aber das muss am Ende stehen. Wenn wir erwachsen werden wollen, müssen wir wissen und eingestehen, es gibt keinen Weihnachtsmann und dann gibt es auch keine Autorität. Und dann ist es an der Zeit, dass wir der herrschenden Unrechtsregierung sagen, tretet beiseite.
Paul Brandenburg hat eine wunderbare Ist-Analyse hier gerade erstellt, hat gleichzeitig auch zum Ausdruck gebracht, was er sich eben dann von der Gesellschaft von morgen erwartet. Mehr Mut, mehr Übernahme von Eigenverantwortung. Und Professor Dr. Schubert will da sofort noch etwas dazu beitragen.
Ja, ich muss da gleich reingrätschen, wenn Amerika verteidigt wird hier. Also wenn die Amerikaner als Erwachsener gesehen werden, da wäre ich sehr vorsichtig. Also ich würde diese Selbstverantwortung, die du gerade angesprochen hast, in Amerika eher im Sinne von, ich weiß, wie ich zu meinem Geld komme und zu meinen Vorteilen komme, das halte ich nicht für erwachsen. Da wird eher das kapitalistische Prinzip gefrönt und dem würde ich nicht zustimmen wollen. Also das ist nicht mein Ansatz von Erwachsenheit. Erwachsenheit heißt ja, dass wir eben nicht mit Ellbogen schauen, dass wir auf Selbstoptimierung aus sind, damit wir noch mehr kriegen und noch mehr raffen, sondern dass wir durchaus auch soziale Wesen sind, das anerkennen und uns darum bemühen, dass wir in einer menschlichen Gemeinschaft leben. Und ich denke, das wäre für mich Erwachsenheit. Und da muss ich auch Europa in Schutz nehmen. Also ich denke, wir haben eine lange Kultur. Wir sind ein Kulturvolk. Wir haben viel Kultur in unserem Hintergrund. Das haben die Amerikaner ein bisschen weniger. Zumindest wenn man jetzt mal rein von dem ausgeht, wie sich Europa hier entwickelt hat. Also ich würde da sehr dagegen sein, zu sagen, die Amerikaner sind Erwachsene. Nur ist das Einzige, ja, weil das denke ich, das geht in einen. Ich sage in letzter Zeit immer gerne America last.
Bitte. Also ich liebe den Dis- Dissens, aber ich fürchte, wir haben hier gar keinen. Ich stimme all dem zu. Und ich möchte auch nicht Amerika, die USA als idealere Gesellschaftsform, als bessere Gesellschaftsform gar oder als friedlichere, in keinem Stück. Ich meine dieses Erwachsenwerden in Bezug auf das Verhältnis zu unseren Oberen, auf das Verhältnis zur Regierungsmacht und zum Staat. Und womit daran mache ich es fest? Am Verhalten der Amerikaner, an der Kritik der Amerikaner an ihren Mächtigen. Wo gibt es diese institutionalisierte Respektlosigkeit vermeintlichen Autoritäten gegenüber, so sehr wie in Amerika? Es fehlt uns bitterlich in Deutschland. Wenn hier ein bundesdeutscher Kanzler, wir sind zum Glück nicht in Deutschland, aber wenn ein deutscher Kanzler vor seinen Pressekorps tritt, dann bekommt er von den Hofberichterstattern die Fragen seiner Wahl und dann Stefan Magnet und dann Thomas Siglinski, der wird gar nicht reingelassen. Das ist in Amerika so nicht denkbar. Da sind die gezwungen, zu einem Joe Rogan zu gehen und anderen und sich zu stellen, weil der Amerikaner den Widerspruch schätzt gegen die Autorität. Das meine ich ganz konkret. Mit Erwachsenheit. Ich beziehe es bitte nicht auf die absolut definitiv vorhandenen, viel stärkeren gesellschaftlichen Spannungen, was jetzt das Geld, eine soziale Probleme angeht. Das sehe ich absolut. Und ich warne davor, das jetzt aus vielleicht berechtigtem oder unberechtigtem amerikakritischer Grundhaltung dazu vermengen. Es geht mir wirklich um unsere Einstellung den Autoritäten gegenüber. Autoritäten anzuhimmeln ist infantil. Autoritäten zuzusprechen aus Vernunft, Entscheidung, das ist erwachsen. Und diese Form von Reifung, meine ich, fehlt uns in Europa an vielen Stellen.
Nehmen wir doch das Thema gleich mal auf. Erwachsen werden. Elsa, Frage an dich. In den 1970er Jahren wurde in der SPD der Begriff des Wertkonservatismus geprägt. Das war ein Gegenmodell zum Strukturkonservatismus, wo es um den Erhalt von Posten und Strukturen ging. Unter wertkonservativ verstanden die Sozialdemokraten eine Politik, die sich für die Bewahrung der Natur, eine humane und solidarisch-menschliche Gesellschaft und für die Würde des Einzelnen einsetzte. Schaut nicht so kritisch, ich komme gleich zum Punkt. In deinem neuen Buch machst du dich auch für die eigene Kultur, für traditionelle Werte stark. Und jetzt kommen wir im Grunde genommen zur Kernfrage. Ist denn die Identitätsfrage für die Gesellschaft von morgen nicht eine zentrale?
Gleich eben erwidern, ich finde Werte und das Wort wunderbar. Und Werte sind die Grundlage für unsere Identität. Wir brauchen Grundwerte, sonst können wir keine Identität ausbilden. Und eine Identität ist für uns extrem wichtig, weil sonst sind wir nichts. Wenn du dich mit nichts identifizieren kannst, was bist du, wenn du keine Identität hast? Oder eine Identitätskrise ist therapeutisch gesehen etwas, was man eben begleiten muss und wo man den Menschen helfen muss. Und im schlimmsten Falle bekommt er Depressionen, Angststörungen. Also es wird ja dann schlimmer. Es ist etwas, was man behandeln muss. Also von dem her wäre der Identität extrem wichtig. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, dass Depressionen und Angststörungen die häufigsten Erkrankungen weltweit sind, glaube ich, dass sehr wohl wir alle ein Problem, ein Identitätsproblem haben und ein Werteproblem haben. Und man kann sich ja auch anschauen, diese Milliardenindustrie, die sich an Coaches, Lebensratgeber, ja, und Gurus entwickelt hat, die alle Millionen von Menschen die Frage beantworten sollen oder die Fragen, die zentralen Lebensfragen, wer bin ich, was will ich, wo komme ich her, wo soll ich hin? Ja, das sind Identitätsprobleme. Die Menschen fühlen sich mit dieser Frage und mit diesen Fragen alleingelassen. Und man kann natürlich eben sagen, sie sollen erwachsen werden, das sollen sie auch. Aber jetzt haben sie scheinbar noch nicht das Rüstzeug dafür, dass sie sich diese Fragen selbst beantworten. Und es ist ja auch Jahrtausende so gewesen, dass wir uns über Gruppen definiert haben, dass wir nur ein Wir waren. Und jetzt sollen wir ein Ich sein und sollen das selber sozusagen auch für uns definieren. Und der Soziologe Norbert Elias sagt zum Beispiel, dass wir für ein starkes Ich, eine starke Ich-Identität, ein starkes Wir brauchen. Ein Ich kann sich nur im Wir stabilisieren. Wir sind Gruppenwesen. Und das ist aber alles weggebrochen. Seit Jahrzehnten konzentriert sich Politik und Meinungsmacher nur darauf, alles zu zerstören, alles zu entgrenzen, zu befreien von allen Kollektiven, allen Zwängen. Ja, keiner ist mehr irgendwer wem Rechenschaft schuldig. Es gibt keine fixen, stabilen Säulen mehr, nicht mal unser Geschlecht. Ja, also es ist nichts mehr irgendwie fix. Man kann sich nirgends mehr festhalten. Man kann eben alles sein oder auch nichts. Viele fühlen sich als nichts. Und die suchen sich dann Ersatzidentitäten im Konsum, ja, in Marken, Kleidungsmarken. Ich bin Apple-User oder eben in den sozialen Medien, ja, wo man dann Ersatzgruppen findet. Das ist alles Ersatz, aber das ist nicht echt. Das sind falsche Identitäten. Und solche Leute sind auch sehr leicht lenkbar. Sie sind eben durch Propaganda und Manipulation sehr leicht beeinflussbar. Ihnen fehlen eben die Wurzeln. Ihnen fehlt die Stabilität, die Wertegrundlage, ebenso Traditionen und stabile Gemeinschaften. Weil
Ich stimme absolut zu. Ja. Ich bin grundsätzlich absolut zu. Aber ich habe auch gar nichts gegen Werte. Ich will die gar nicht angreifen und sagen, sie sind entbehrlich oder man muss sie wegtun. Oder, nein, kein Stück. Ich nehme mich als Beispiel. Ich bin nie Christ gewesen. Und über die letzten 4 Jahre sind die christlich motivierten Gruppen mit die ich am stärksten habe schätzen gelernt. Weil sie glasklar argumentieren gegen das goldene Kalb der Technik und die sogenannte Impfung und ähnliche Dinge. Wir teilen, kann man natürlich nun sagen, natürlich christliche Werte, weil ohne, dass ich es gemerkt habe, bin ich natürlich christlich erzogen. Ja, das stimmt, was den Kalender angeht und die Feste und ähnliches, aber nein, es tut mir leid, ich bin kein Christ. Ich will sagen, es geht nicht um das Bejahen, das aktive Leben gewisser Werte. Das Wir folgt selbstverständlich aus Gruppenzugehörigkeit, aus der Sozialisierung, aus der, ja, dass der Österreicher ist etwas anders als der Deutsche, zum Glück, und das soll bitte so bleiben, weil das ist wunderbar. Das folgt nicht unbedingt aus abstrakten Werten, sondern teilweise aus ganz konkreten Banalitäten, was regionale Eigenheiten angeht. Nicht? In der Schweiz ist das noch stärker ausgeprägt. Da musst du mal dem Bewohner des einen Dorfes vorwerfen, er sei irgendwie aus dem anderen. Dann gibt es ganz schnell Ärger. Das sind Dinge, die wir natürlich brauchen, diese Gruppen, um uns auch als Individuum davon zu distanzieren oder zu abzugrenzen. Sagen, ich bin sowohl ein Teil dieser Gruppe, als auch die Person, die ich nun bin. Absolut richtig. Stimme mit jedem Satz zu. Es braucht aus meiner Sicht dazu aber nicht abstrakte Übereinkunft über einzelne Werte. Wir wurden im Gegenteil in diesen letzten Jahren, ich finde, du hättest das Treffen da nicht sagen können, natürlich atomisiert, ganz gewollt, ganz bewusst, ja, völlig aufgelöst in einer Pseudodiversität, wo wir ja alle ein Teil eines matschigen Einheitspreis sein sollen, uns darüber auch noch freuen sollen. Und wenn wir ja auf den Gedanken kämen, jetzt zu sagen, ja, ich bin auch Kärntner, Nazi, rechtsextrem, was, Kärntner? Um Gottes Willen. Also das bist du schon mal gleich gar nicht, du bist ein Europäer, ein Guter, aber hast kein Kärntner zu sein, ja. Das ist doch der Wahnsinn. Insofern völlig richtig. Man macht aus diesen Identitäten macht man einen Matsch, das ist ganz bewusst so, um damit die Abkopplung, die ja der wichtigste Teil des Erwachsenwerdens ist, und da bin ich wieder, zu zerstören. Deswegen hat Martin Sellner recht, wir brauchen millionenfache Remigration und selbstverständlich denn die Bejahung von Identitäten.
Interessant, wie du gerade das Thema wieder gewechselt hast und Martin ist sofort beigesprungen, aber ich bin ja ein alter Pragmatiker und deshalb möchte ich mit dem Gründer und Mittelstandsunternehmer Herr Bär jetzt mal kurz sprechen. Wie schaffen Sie es, dass Ihre Mitarbeiter lernfähig, kreativ, hungrig bleiben? Was ist Ihr Erfolgsrezept und was können wir alle davon lernen?
Bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe. Aber ich möchte ein bisschen ausholen.
Gerne.
Der Mittelstand finanziert ungefähr 80% Einnahmen. Dieser Mittelstand ist sowas von gefährdet, was auch in der Runde, glaube ich, gar nicht bewusst ist. Wir haben eine Situation, dass wir zu erfolgreich waren in Europa, das dazu geführt hat, dass unsere Mitbewerber weltweit uns jetzt auf dem Kicker haben. Ob jetzt die Amerikaner Erwachsene nennen oder vielleicht Pubertär und wir sind noch in der Kindergarten, das kann auch sein, da können wir uns streiten, wo wir stehen. Die Situation ist so, dass Europa in eine Unabhängigkeit gekommen ist durch den finanziellen Erfolg, durch den wirtschaftlichen Erfolg. Das hat Freiheitsbewegungen gegeben, also Möglichkeiten gegeben, die nicht allen so recht sind. Und die Situation, die wir haben, ist in Mitteleuropa so, dass wir von 3.500 Hidden Champions sind die Hälfte im deutschsprachigen Raum. Also Hidden Champion, einer, der in seiner Branche, an dem kommst du nicht vorbei, der ist technologisch vorne, umsatzmäßig vorne, Hidden Champion. Dass das unseren weltweiten Mitbewerbern nicht gefällt, ist klar. Weil die anderen sind 8 Milliarden und das sind vielleicht 120 Millionen. Das ist ein bisschen ein Missverhältnis durch Leistung. So, wie kriege ich diesen Mitbewerber in den Griff? Ich kann eine Inflation erzeugen, die ist natürlicherweise 0,1, 0,2 plus minus, aber nicht 10 oder 20 oder 30. Also muss ich ziemlich viel Geld drucken in der Nationalbank, muss es ziemlich billig hinausgeben. Dann kann ich mit 100% Sicherheit geben, dass ich die Mitbewerbsfähigkeit erledige, weil die Gehälter gehen in die Höhe, die Material geht in die Höhe, weltweit nicht mehr konkurrenzfähig. Wir sind Exportweltmeister, also der deutschsprachige Raum. Das reicht aber nicht. Ich muss auch die Basis kaputt machen. Die Basis ist Energie. Dann sprenge ich mal schnell den Nord Stream weg. Für diese Energieleistung müsste ich 120 Atomkraftwerke installieren, um das zu kompensieren, nur einmal um den Zusammenhang zu erkennen. Ich stelle Atomkraftwerke blitzartig ab, ich stelle auf Alternativenergie Dunkelflaute oder was immer man das nennt. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann mache ich eine sinnbefreite CO2-Steuer. Und wenn es immer noch nicht reicht, dann mache ich die Moral kaputt. Aber mit diesen 5 Maßnahmen kriege ich die stärkste Wirtschaft in die Knie. Und das, was jetzt 25 kommt, da werden sich manche anschauen. Und wenn wir, verstehe ich auch, dass wir die Unternehmen auch unterstützen müssen. Die Unternehmer haben alle Hände voll zu tun, zu überleben. Die Wettbewerbsfähigkeit international ist in den letzten 3 Jahren komplett zerstört worden. Ich habe Kunden, die bis aufs Letzte geplant haben, in Europa zu investieren. In letzter Minute, Stopp, wir gehen nach Dubai. Und das nicht nur einmal. Das, was da auf uns zurollt, vielleicht ist es notwendig, vielleicht ist es auch wirklich notwendig, dass wir jetzt die kritische Masse aufwecken. Das gebe ich allen recht. Wir haben die Situation, dass wenn einer mal aufgewacht ist, der schläft nicht mehr ein. Der kommt immer auf noch mehr Sachen, in noch mehr Themen drauf an. Aber wenn wir eine Staatsquote von über 50% haben, statt 10, völlig ausreichend, wenn wir dafür sorgen, dass der Staat immer dicker und fetter wird, dann kann das nicht funktionieren. Da muss es zerstört werden. Das Systeme zerstören sich. Das sehen wir jetzt. Die wird immer noch wahnsinniger in ihren Funktionen. Ein System, bevor es zerbricht, bäumt sich noch einmal auf. Und das sehen wir. Es ist nur die Frage, wie lang geht es und wie groß ist der Schaden, dass wir uns danach wieder aufrappeln. Wenn in der Zwischenzeit die Big Player die ganzen Hidden Champions günstig aufkaufen, dann wird es umso schwerer, dass wir wieder selber auf die Füße kommen.
Herr Bär, wenn Sie aber diesen Vortrag Ihren Mitarbeitern halten, dann sind die, glaube ich, nicht ehrgeizig und motiviert und kreabil, oder?
Doch,
meine Frage zielt ja darauf ab, wie schaffen Sie es, dass Ihre Mitarbeiter...
Genau das muss ich tun. Ich kann sie nicht, und das ist natürlich schwer, weil viele vermeiden das, oder? Die haben nicht mehr die Kraft, das auszustehen. Ich muss den Boden... muss ich akzeptieren. Wenn ich den Boden nicht akzeptiere, wo ich weg will, dann geht's nicht, weil ich dann in der Blase mich bewege. Also ich muss die kritische Masse, und das ist uns vielleicht gelungen, die kritische Masse der Führungsleute akzeptieren die Situation, wo wir haben. Und auf der anderen Seite muss ich ein Idealbild aufzeigen, da wollen wir hin und da müssen wir hin, sonst geht nicht. Und diese Spannung, ja, das gibt Energie.
Und Sie auch erwachsen behandeln, Entschuldigung, das da ist nicht, es wieder. Genau. Ja, ich hatte lange nicht so viele
Mitarbeiter. Wenn er das nicht aushält, die Realität, so dann ist er nicht erwachsen. So dann gehört er nicht in der Führungsposition, das geht nicht.
Okay, die Realität klar machen, aber gleichzeitig auch das Idealbild aufzeigen, wie kommen wir durch.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Auch diese Krise vernünftig. Wie profitieren wir gegebenenfalls auch davon? Ja. Und wie sind wir, wenn der ganze Spaß vorbei ist, nach wie vor so aufgestellt, dass wir hier alle auch...
Ich hatte vor 20 Jahren, war ich dabei bei einem Interview mit dem Toyota-Enkel. Und dann wurde er gefragt, ja, warum Toyota alle Systeme zeigt. Also die Lean, also das genau, was wir im Staat nicht haben. Oder? Eine Firma muss Lean sein, Fett muss weg, das muss veränderungsbereit sein, ununterbrochen alles in Frage stellen, alles wieder neu denken, effizienter machen, effizienter, alles, was wir im Staat nicht machen. Und der Toyota sagt, ja, wir können euch die alles zur Verfügung stellen, ihr könnt das kopieren, das wird euch was bringen, aber das Entscheidende ist die Kultur. Und die könnt ihr nicht kopieren. Und wir denken immer, würden wir das machen, wenn jetzt Krise wäre, würden wir das investieren, würden wir uns so verhalten. Und das hat mir ins Hirn gebrannt vor 20 Jahren schon, das wäre nicht mehr los. Und das ist auch eines, dass man hilft, versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Ich finde das gerade ein ganz wunderbares Beispiel dafür, was einem oft vorgeworfen wird, wenn man die hässlichen Wahrheiten ausspricht. Dann kommt ja schnell mal, habt ihr nicht was aufbauen? Das bringt doch auch mal Lösungen, nicht immer nur Probleme. Aber genau das ist doch der Punkt. Ja? Genau das versucht doch die Gegenseite. Sie macht Angst, ja? Findet natürlich vollkommen abstruse Pseudo-Gefahren und verkauft sich dann gleichzeitig als die einzige Lösung. Nennt sich Schutzgelderpressung. Nichts anderes tun Herr Lauterbach und Herr Spahn und andere Menschen. Völlig die richtige, erwachsene Methode, mit so etwas umzugehen, ist es, die Risiken als solche zu benennen, ja, einen Lösungsvorschlag zu machen, der funktionieren kann, aber ehrlich zuzugeben, dass das eben keine Garantie ist, dass es auch passieren wird. Und genau mit dieser Restunsicherheit leben zu lernen, da bin ich wieder, das ist langweilig, das heißt eben erwachsen zu werden. Und genau das wird aber durch das, was du vorhin so schön beschrieben hast, wird ja genommen. Die Menschen werden völlig infantilisiert, dem Wähler wird erklärt, der Robert Habeck wird die Wirtschaft retten. Wir gucken alle zu, wie sie vor die Hunde geht, wie BMW ins Ausland abhaut, aber ich glaube daran, heiliger Robert, du wirst uns schon noch erlösen. Das ist Wahnsinn.
Fragen wir jemanden, der auch Führung Kräfte coacht, Dr. Michael Spitzbart, zu Ihnen kommen ja auch viele Menschen, bei denen Sie das Ziel haben.
Carmen,
ja, Sie sind ja mittlerweile im Fast-Ruhestand. Wie viele Seminare geben Sie dieses Jahr oder haben Sie dieses Jahr
gegeben? Dieses Jahr hatte ich 17 große, eigene, dann als Gastredner irgendwo.
Also Sie sind nach wie vor noch
bin ich schon, ja.
Aktiv. Sie tun alles, damit die Menschen kraftvoll bleiben oder es werden. Was könnte man aus Ihren Methoden für die Gesellschaft anwenden, damit die Eigenverantwortung und das kritische Denken bei den Menschen gesteigert werden kann?
Man muss die Verantwortung zurückgeben an die Menschen. Man muss denen erlauben, selbst zu entscheiden, zum Beispiel über den eigenen Körper zu entscheiden. Man muss vielleicht ein bisschen Luft geben, mal nachzudenken. Heute sind es alle so im Hamsterrad drin, vielleicht auch gewollt, weiß ich nicht, dass sie gar nicht die Idee haben, mal Sinnfragen des Lebens zu beantworten. Das mache ich auch im Seminar. Ich bitte die Leute, mal so einen Schritt zurückzunehmen und sich vorzustellen, sie wären der Maler des eigenen Lebenswerkes. So ein Maler steigt immer auf die Leiter, malt ein bisschen, steigt wieder runter in den Abstand und guckt dann erst, wie es weitergeht. Und wir stehen auf der Leiter des Lebens und malen und malen und malen, haben auf den Überblick schon komplett verloren. Wahrscheinlich eher erwünscht als unerwünscht, aber diese Verantwortung zurückgeben an die Menschen. Denk mal nach über dein Leben, was hast du für Ziele, für Visionen? So Sinnfragen des Lebens beantworten. Und das geht bei den meisten Leuten unter in dem täglichen Einerlei. Und dann die mal rauspicken, die Leute, sich zurücklehnen lassen, dann sollen wir entscheiden, wenn du dein Leben von außen betrachtest, externer Beobachter, glaubst du, dass dieser Mensch glücklich ist? Und man ahnt gar nicht, wie viele Menschen an das Weinen anfangen, weil sie sich sagen, so habe ich mein Leben nie vorgestellt. So, aber sie sind da so in den Kreislauf, in den Strudel hineingekommen. Und dann ist es wichtig, diesen Abwärtsstrudel in Aufwärtsstrudel zu verwandeln. Und natürlich kann ich Lebensumstände nicht ändern, diese Menschen. Aber ich kann die Kraft erhöhen. Die Kraft kann ich erhöhen über Hormone, über Rückenwindhormone im Gehirn. Die wichtigsten sind Dopamin, Serotonin. Und die werden gebildet aus natürlichen Aminosäuren. Und die Gefahr ist, die Gemeinheit ist, gerade wenn man viel Stress hat, verbrennt man genau die Aminosäuren, die man bräuchte, für mentale Stärke, für mentalen Rückenwind. Diese Aminosäuren verbrennt man als Energie und dann fehlen die fürs Gehirn. Und dann steigt die gefühlte Arbeitsbelastung, da kommt noch mehr von außen und da wird noch mehr Stresshormone ausgeschüttet. Das ist genau die Spirale, wo dann Burnout dran steht. Und genau das kann man erkennen und dann umwandeln, wenn man nämlich genau die Stoffe gibt über eine richtige Ernährung. Wir müssen wissen, also meine Medizin umfasst diese essentiellen Stoffe. Der Dr. Nils hat schon angesprochen, die 47 essentiellen Stoffe, wo Lithium nur ein Part ist. Aber es ist ein Part, der halt sehr wichtig ist. Und wenn von essentiellen Stoffen nur einer fehlt, egal welcher, ist man tot. Darum heißt es essentiell, lebensnotwendig. Wenn nur ein Stoff von 47 Stoffen nur einer bei 70% ist, läuft das ganze System auf 70%. Und wenn ich einen Menschen seine Kraft bringen möchte, dann brauche ich das auf 100%. Und genau diese wichtigen Sachen sind der blinde Fleck im Auge der Medizin. Werden nie gemessen, geschweige denn substituiert. Mich hat ein Kollege in Salzburg angezeigt bei der Ärztekammer, Internist, Kardiologe, ich würde mit völlig unnützen Substanzen arbeiten, wie Selen, wie Aminosäuren, und soll mir gefälligst das Handwerk legen. Ja? Wenn ich jetzt brav meine Statine aufgeschrieben hätte, dann wäre ich ein guter Arzt, ein guter Mediziner. Guter Mediziner. Also das, da sieht man, in welchem Denken die drin sind. Das Essentielle brauchen wir ja gar nicht, weil es gibt ja so hervorragende Medikamente. Und dieses Wissen müssen wir natürlich ändern und dann den Menschen mit den richtigen Stoffen in die Kraft hineinversetzen, auch in schwierigen Lebensumständen mental stark zu sein und stabil zu bleiben.
Ich vermute, Professor Dr. Schubert will mal gleich noch etwas dazu anmerken.
Ja, aber gerne. Also das trifft mich jetzt richtig im Mark meiner medizinischen Identität, weil ich bin nicht der Meinung, dass wir über Stoffe glücklicher werden. Und wir mögen zwar im Hier und Jetzt in einer linearen Form etwas verändern in unserem Psychischen. Wir wissen das, ich glaube gerade Frauen wissen das, dass Hormone durchaus was machen können mit einem in bestimmten Phasen des Lebens. Wir Männer müssten es eigentlich auch wissen, aber wollen es nicht wissen. Aber Tatsache ist, ich denke schon, dass die Stoffe was machen mit uns. Aber sie machen es linear, sie machen es kurzfristig, sie sind nicht nachhaltig. Und ich bin zutiefst überzeugt, und das ist die Forschung der Psychoneurologie, die es ganz klar zeigt, dass die mächtigsten Einflussfaktoren, und das ist ja gerade auch benannt, es ist der chronische Stress, der zu dieser Dysregulation der Stoffe führt. Ja, warum aber dann die Stoffe verändern, wenn wir wissen, dass es mächtige Einflussfaktoren sind, nämlich die Art und Weise, wie wir leben, in welchen Lebenszusammenhängen wir uns befinden, wie bedeutungslos, wertlos und sinnlos wir zum Teil in Identitätskrisen schlittern. Denn das sind ja genau die Themen, die diese Menschen heranbringen mit ihren stofflichen Veränderungen, die eben in ihren Krisen stecken. Und wie werden wir sie aus ihren Krisen holen? Über Bedeutungsbearbeitung, Sinnfragen, Wertediskussionen. Und das ist das, was ich mir erwarte von einer neuen Gesellschaft oder von einer erweiterten, erwachsenen Gesellschaft, dass sie sich diesen Themen stellt und nicht schon wieder mit Stoffen antwortet, die letzten Endes ein Thema chronifizieren. Also das ist für mich der Hauptkritikpunkt an der Schulmedizin,
dass über
die ewige Stoffgabe und das ewige Hineinflicken in diese wunderbaren Bauwerke der Natur, wenn ich jetzt sage, ich auch schon Bauwerk, ja, dass da ständig hineingeflickt wird und im Endeffekt die großen, mächtigen Einflussfaktoren für diese Störungen im Stofflichen, dass die nicht angeguckt werden. Und das ist Reduktionismus und Dualismus in der Medizin. Das ist Materialismus.
Bin ich völlig d'accord. Ich kann die äußeren Umstände nicht verändern für die Menschen.
Warum?
Was soll ich tun? Ich kann den Menschen behandeln. Ich kann das System nicht behandeln.
Ja,
ich kann
wir können Menschen behandeln. Wir können mit ihnen in Beziehung gehen.
Ja, schon, aber wenn die Defizite haben, wenn der Tank leer ist, dann nutzt es nichts, über eine Energie zu reden. Da musst du tanken.
Ja, aber die Frage ist, was ist das Benzin, das ich da reingebe?
Das sind die Aminosäuren.
Mein Benzin ist das Gespräch. Mein Benzin ist das Vertrauen.
Ja, dann
mein Benzin ist Lebensweisheit. Mein Benzin ist Konfliktbearbeitung. mein Benzin ist unbewusstes Bewusstmachen. Das ist mein Benzin.
Es ist völlig richtig. Aber es ist nur ein Part. Wenn die auf Reserve laufen, nutzt dir das nichts. Mit denen über die Umstände zu reden, denen geht's dreckig. Die wollen, dass es ihnen besser geht. Da kannst du nur schnell helfen, wenn du
diese Stoffe nicht schnell helfen.
Ja. Vielleicht können wir uns darauf verständigen, dass wir sagen, das eine tun, das andere nicht lassen. Sowohl ihre als auch die Methode des Dr. Michael Spitzbart. In der Reihenfolge zuerst Dr. Paul Brandenburg und dann Magister. Elsa Mittmanns.
Endlich ist es realistisch zwischen den Ärzten.
Was die ja, ich hatte auch schon.
Ich sehe da aber auch wieder keinen Widerspruch, denn ich habe ihn jetzt nicht so verstanden, dass der werte Herr Kollege es darauf reduzieren wollte. Aber nehmen wir doch mal den Umgang mit Stoffen und Pharmaka als wunderschönes Beispiel für die Entmündigung des Menschen. Allein die Rezeptpflicht von Dingen. Wir schützen den Bürger vor sich selbst und seiner eigenen Entscheidung. Aus meiner therapeutischen Erfahrung mit Magic Mushrooms, Psilocybin als Pilzen, es gibt nichts, was besser antidepressiv wirkt, mit einer breiteren therapeutischen Toleranz und einer geringeren Nebenwirkungsrate. Sie sind verboten. Allein das Sammeln dieser Pilze ist unter Strafe. Der Umgang mit Drogen allgemein, das Verteufeln von Rauschmitteln jeder Art, das ist nichts weiter als eine Bevormundung der Menschen. Und was bekommen Sie dafür aufgedruckt? Fructose-Sirup. Wir haben eine wirklich exponentielle Wachstum der Hinterteile der Menschen über die letzten Jahre beobachtet. Das kommt ja nun von irgendwoher und das ist eine Folge der Stoffe, auch der Lebensweise, auch des Umgangs miteinander, aber eben auch der Stoffe. Ohne Corn Syrup in den Schokoriegeln werden die Hinterkisten nicht so groß. Ja? Also das kann man nicht wegdenken. Wir sehen im Umgang mit Substanzen wirklich wie in einem Brennglas die Entmündigung des Menschen, des Patienten, ja, des Untergebenen, der gehorchen soll, ja, dieser Verwaltung über seinen Körper, und die müssen wir abschaffen. Ich bin folglich für die völlige Freigabe all dieser Substanzen und die Aufklärung der Menschen über das, was da passiert. Denn da gebe ich dir dann wieder völlig recht. Das einfach freizugeben und zu sagen, hier löst ein Problem mit Drogen, das wird sicherlich auch nicht bringen. Aber es ist ein Beispiel dafür, wie der Mensch, der Untertan, gesehen wird.
Elsa, bitte.
Ich glaube, ein Grundproblem ist, dass viele Menschen einfach unglaublich kraftlos schon sind. Und da kann man jetzt über Substanzen reden, alles Mögliche. Also ich glaube einfach die ungesunde Lebensweise, eben das viele Handy benutzen, ja, also vielfach ungesunde Lebensweise, von der Ernährung hin zum eben psychologischen, wenig Bewegung, was auch immer, auch das Antisoziale, das macht uns ja alles krank. Und ich glaube, da fehlt es einfach schon allein mal an der Energie, sich zu Sinnfragen und zu Wertefragen zu bewegen. Aber es greift natürlich ineinander, wenn man bekommt einerseits Energie dadurch, wenn man wieder einen Sinn im Leben hat, aber man hat keine Energie, dass man sich die Sinnfrage stellt. Also das ist halt immer, das ist das Grundproblem, das ich sehe. Wie kann man jetzt die Leute so weit mal aufpäppeln, dass sie überhaupt mal diesen Schritt machen und über ihr eigenes Leben oder überhaupt die Gesellschaft, die Freiheit, das ist ja noch viel überdimensioniert, sozusagen mal überhaupt mal nachdenken. Also da, finde ich, sollte man irgendwo mal ansetzen und mal eine Lösung finden. Wie kommen wir denn da überhaupt
hin? Indem wir in die Erlöser rauben. Indem wir in die Erlöser endlich wegnehmen, die es nicht gibt. Es gibt auf der realen Welt, im Diesseits gibt es keinen Erlöser, aber es werden Ihnen alle möglichen falschen Erlöser permanent präsentiert, allen voran die Mitglieder der Parteienkorruption. Wenn wir deren Autorität brechen, endlich den Weihnachtsmann erschießen, dann haben wir den ersten Schritt getan. Ich habe nichts gegen den Weihnachtsmann, ja, aber es ist ein sinnbildliches Erschießen.
Dann gebe ich doch die Frage zurück, was schlägst du denn vor, damit die Menschen in diese Situation kommen und die dann auch lösen? Also auf der einen Seite sagt der Paul, wir erschießen den Weihnachtsmann, es gibt also keine Erlöser mehr. So, jetzt bist du auf dich alleine gestellt. Jetzt friss oder stirb.
Das ist, ja. das ist eine böse Interpretation. Es gibt ja Christian Schubert und andere Menschen. Einander helfen ist ja absolut nicht verboten, sogar gewollt.
Und man kann das sogar lernen.
Das ist ganz wichtig, ja.
Also, darauf wollen wir hin. Man kann das lernen, darauf wollen wir hinaus.
Es ist ja jetzt oft immer Kinder und Erwachsenen thematisiert worden. Und ich musste immer dabei dran denken, wie gesagt worden, ja, die Menschen müssen erwachsen werden. Wenn ich jetzt einfach meinem Kind sage, du musst jetzt erwachsen sein, ja, heute ziehst du dich selber an, heute machst du dir selber dein Essen, ja, da kommt nur Scheiße raus. Entschuldigung, aber ist so. Du kannst nicht einem Kind einfach sagen, jetzt bist du erwachsen.
Ich hab's gemacht.
Das ist
also nicht so, aber das, ich meine, das ist jetzt die Extremform, aber das machen wir doch jeden Tag als Eltern, ich unterstelle es dir auch. Wir versuchen, unser Kind dazu zu bekommen, eigenständig zu werden.
Ja, genau, ja, unter Anleitung.
Genau.
Aber das ist jetzt gefallen, zum Glück, das gemeinschaftliche Zusammenhelfen, dass wir uns gegenseitig da rausholen und es eben schon Menschen gibt, die da eben auch als Pioniere vorpreschen, wie es ja wir da hier auch versuchen, dass man einfach andere da aufwecken, einfach zum Denken anregen, eben Ansätze geben, wie sie wieder zur Kraft kommen, zur Stärke kommen. Also das ist ganz wichtig. Aber nicht dabei den Erlöser spielen und nicht sagen, ja, dann da stimme ich voll zu. Also ich bin ja eben ganz stark für Eigenverantwortung. Das war ja am Anfang meine Vision einer besseren Welt. Die Eigenverantwortung ist ganz groß geschrieben. Aber einfach vielleicht von dem wegkommen, dass man immer gleich ein Erlöser sein muss. Eben diese Gurus, ich habe da auch was dagegen zu sagen. Nur wenn ihr mir jetzt folgt, ein Leben lang und mich bezahlt, dann sage ich euch, wie das Leben geht. Sondern wirklich das Gehen lernen, so wie man es ja auch bei Kindern macht. Gehen lernen und jetzt musst du selber gehen.
Da sind wir beim Thema Bildung. Kinder, Erwachsenenbildung. Spielen wir den Ball doch nochmal dem Unternehmer zu. Erwachsenenbildung. Was glauben Sie, was könnten wir konkret unternehmen, um diese Bildung in Deutschland, Österreich und in der Schweiz voranzutreiben?
Ja, alles auf den Kopf stellen. Kopf stellen komplett neu, weil die ist so veraltet, ist so weit weg. Das ist so nichts mit der Realität zu tun. Das müssen wir gar nicht diskutieren, muss komplett neu aufgestellt werden. Aber was wir ganz sicher tun müssen, ist zuerst einmal an der Basis anfangen. Und das sehen wir in unseren internen Coachings immer wieder. Es geht immer um dasselbe. Fehlende Eigenliebe, Selbstwert. Wenn einer eine hohe Eigenliebe entwickelt hat, wenn ich ihn da unterstütze, wenn er einen hohen Selbstwert hat, dann kann er auch was riskieren, es kann was daneben gehen und der steht noch. Und das ist genau diese Eigenschaft, die wir in Zukunft in Europa ganz brutal brauchen. Weil wenn das aufgeht, was jetzt da sich abspielt, dann werden wir diese Fähigkeiten ganz unglaublich brauchen. Aber es passiert das Gegenteil. Es gibt eine Volksverschuldung und eine unendliche Angst wird geschürt. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von diesen zwei Komponenten, die wir dringend nötigen. Und wir haben noch nie jemand gesehen, der genug Eigenleben, genug Selbstvertrauen hat. Also das sind die zwei Themen. Und dann ist alles andere, ist dann nur noch eine Folge von, dass ich dann das lerne, was wirklich sinnvoll ist, dass ich das andere weglasse. Und das ist eigentlich der Kern vom Ganzen.
Ich sage in meinen Interviews immer, ich bin ja im Hauptberuf auch tatsächlich Coach, wir brauchen 1 Million neue Coaches, die den Menschen helfen, in die Eigenverantwortung zu kommen, die Selbstliebe zu entdecken, im Selbstwertgefühl zu wachsen.
Wir müssen jeden selber zum Coach machen. Wir müssen jeden dafür sorgen, dass er selber Coach wird. Nicht, dass er wieder abhängig wird. Dann werden wir die neue Gesellschaft nicht schaffen. Wir brauchen lauter starke Persönlichkeiten. Das muss unser Ziel sein. Und dafür brauchen wir Coach, deren Ziel es ist, jeden Einzelnen stark zu machen, nicht abhängig.
Ja. Man kann es ja auch wunderschön eindrücklich umdrehen. Wie ist ein Land möglich, das sehenden Auges immer wieder seine eigenen Mörder wählt? Wie ist ein Volk möglich, das immer wieder die Menschen wählt, sie als Kanzler bestätigt, als grünen Wirtschaftsminister, als Gesundheitsminister, nicht auf offener Straße sofort festnimmt, ohne Selbsthass? Man muss sich selbst hassen, wenn man die eigene Abschaffung betreibt und dann auch noch dazu applaudiert, dann ins Fernsehen geht und behauptet, endlich, das haben wir gerade wieder auf dem Grünen Parteitag festgehalten, Deutschland habe der Welt zu dienen. Nein, um Gottes Willen, habe es nicht. Es habe die Klappe zu halten und sich als gutes Land zu benehmen unter Nachbarn. Aber es habe nicht irgendwem zu dienen oder irgendeine Schuld abzutragen. Gilt für die anderen genauso. Und Selbsthass ist der Schlüssel und die Antwort darauf, genau was Sie sagten, ist eben zu lernen, Selbstliebe, da bin ich immer etwas vor, das klingt so narzisstisch, sich selbst zu mögen, Selbstsympathie, ja, die Selbstzweifel, die Krankhaften loszulassen, das ist die große Herausforderung, da stimme ich völlig zu.
Vielleicht auch mal den Schuldkult angreifen, also dass wir das die ganze Zeit vermieden, das zu sagen, aber einfach, da geht es jetzt auch schon ums Land und um diese Schuld und diese Scham, Deutscher zu sein.
War ich zu indirekt?
Du warst zu indirekt. Okay. Dass man das wirklich mal anspricht, dass man sich schämen muss oder eben rechtsextrem ist, wenn man sagt, ich bin stolz, Deutscher zu sein, ich bin stolz für den deutschen Heldenmut, den Schöpfergeist. Ja. Ui, da leuchten die Rechtsextremismus-Warnleuchten im Kopf oder auf unser Kulturgut, auf unsere Ahnen. Also das ist so, da beginnt ja die Selbstliebe oder beziehungsweise der Selbsthass, dass ich ja ständig nur im Verleugnen und im Schämen bin. Also das ist so wichtig, dass wir das mal angehen. Aber wenn wir ständig immer wieder diese Zeit damals wälzen und immer wieder uns dafür bekreuzigen und entschuldigen, kommen wir da nicht raus.
Aber es ist ja nicht gerade auf Deutschland begrenzt. Nehmen wir den Wokismus. Wokismus ist ja nichts anderes als die internationale Version, die verallgemeinerte von Selbsthass. Also im Wokismus ist ja das Normale, das Gewöhnliche, schlecht. Um Gottes Willen, heterosexueller Mann. Was für ein rechtsradikaler, sexistischer Verrückter. Der ist ja gefährlich. Ja? Normal ist ja nur jemand, der sich mindestens 3-mal irgendwie transferiert hat, 200 Kilo Übergewicht hat und hochdepressiv ist. Und dass das aber behandlungsbedürftig ist, wird dabei verneint und weggetan. Das ist letztlich genau das Gleiche. Ja? Der Normalfall, mit dem man einen ganz normalen, entspannten Umgang haben soll, der wird pathologisiert. Führt natürlich dazu, dass keiner gewonnen hat, auch nicht die vermeintlichen Randgruppen, die da geschützt werden sollen. Das ist letztlich genau das Gleiche und hat dann nicht mal was mit einer nationalen Frage zu tun. Ansonsten stimme ich dir völlig zu.
Vielleicht noch zur Eigenliebe schnell ergänzend. Oder? Eigenliebe führt dazu, dass ich dann demütig werde und nicht mich als Oberhero dahinstelle. Ich glaube, das führt dann dazu in die Tiefe und dann die Demut und dann kommt eigentlich erst richtiger. Weißt du,
Christian, wenn du noch. Na Christian, ich es hat mich sehr gefreut, weil du du bringst jetzt die Kurve zum Beginn unseres Gesprächs, wo ich geredet habe von der zweiten Aufklärung, wo es im Endeffekt darum geht, dass wir das Irrationale in den Mittelpunkt stellen müssen und nicht das Rationale, oder? Und wir diskutieren hier sehr stark immer symptomorientiert und ich frage mich die ganze Zeit, wo ist jetzt das Irrationale? Es ist schon wieder nicht da und du bringst es plötzlich rein, indem du sagst, die meisten, die zu mir kommen, haben fehlende Eigenliebe und Selbstwertprobleme. Das ist, da speist das Irrationale das Rationale, ganz klar. Es geht eben nicht darum, zu erziehen, beizubringen, zu lehren an erster Stelle. Da sind wir in der Ratio. Es geht darum, ein Kind in gute Bindung zu bringen, ihm auf den Weg ins Leben alles zu geben, was das Kind in diesem Moment braucht. Und das Kind sagt uns, was es will. Nicht wir müssen ihm sagen, was es braucht, sondern das Kind kommt auf die Welt und streckt die Arme aus und will seine Eltern. Es will ein warmes, bindendes, sicheres, vertrauensvolles Zuhause. Es will, dass die Eltern da sind, dass sie Zeit haben für die Kinder, dass sie das primärste Interesse der Eltern sind. Nichts anderes, das will das Kind. Das Kind zeigt uns, wie wir unsere Gesellschaft und Kultur formen sollten, dass es ein organisches Miteinander werden kann. Wir müssen an Kindern lernen und wir müssen auch an Alten lernen, die nämlich am Sterbebett sich sagen, naja, eigentlich das, was ich nicht geschafft habe, ist Beziehung. Ich habe alles andere geschafft. Ich habe meine Ferraris gekauft und meine ich weiß nicht was alles für Erfolge gefeiert, aber das, worunter ich wirklich leide und was ich wieder neu machen würde, ist eine gesunde Beziehung. Und das ist das, an diesen beiden Altersgruppen müssten wir uns eigentlich in Zukunft orientieren. Die können uns am allermeisten sagen, interessanterweise sind das genau die beiden Arbeitsgruppen, die in Corona in die Tonne gehauen wurden. Die Kinder und die Alten. Und die Produktivkräfte unseres Kapitalismus und unseres Materialismus, die wurden vor der Triagierung gerettet. Die wurden bei den Intensivstationen in den Fokus genommen, flatten the curve. Es ging nur um die Produktivkräfte. Es ging überhaupt nicht um die anderen. Die Kinder und die Jugendlichen, die sind triagiert worden auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die durften nicht in die Psychiatrie, weil die überfüllt waren. Da hat sich niemand darum geschert, ob die Kinder, die selbstmordgefährdet sind, die depressiv, ängstlich, zwangsgestört, essgestört sind, die schwerst traumatisiert sind, haben keine Hilfe von dieser Gesellschaft bekommen während Corona. Und genau dort liegen wir. Das ist das große Grundproblem, in dem wir uns eigentlich befinden. Das heißt, die Kinder sind die, die uns eigentlich sagen, wo es lang geht. Die wollen raus in die Komplexität ihres Lebens. Die wollen in die Natur. Die wollen nicht in lineare Kästen gesteckt werden. Wenn sie auf die Welt gekommen sind und die ersten Lebensjahre lernen wollen, die wollen an der Natur lernen, die wollen Beziehung lernen. Das sind hochkomplexe Bereiche unseres Lebens und die werden durch den Materialismus in die Tonne gehauen, so wie Kinder und Alte.
Und das ist ja auch kein Zufall, ich kann nur begeistert zustimmen, es sind ja auch die beiden Altersgruppen, die am wenigsten dazu taugen, sich selbst zu betrügen. Kinder können das noch gar nicht, die sind derartig offen und klar und alte Leute neigen auch oft nicht dazu, sondern sind eher sehr, sehr ehrlich und sehr teilweise fatalistisch mit dem. Das ist kein Zufall. In der Mitte dazwischen, was du genau sagtest, dieser Teil der Produktivkräfte in den Mitteljahren, den haben wir erlebt in den letzten 4 Jahren als einen dressierten, infantilisierten, ja-sagenden Untertan. Ja. Das geht mit Kindern und alten Leuten eben schlechter. Und richtig, deswegen kam es genau so.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt.
Praktische Frage, Herr Bär. Ich bin jetzt eine Führungskraft in Ihrem Unternehmen und Sie stellen fest, meine Selbstliebe ist deutlich zu gering und mein Selbstwertgefühl auch nicht auf dem Niveau, wo es sein könnte.
Den schickst du zu mir.
Ich schicke ihn zum Christian oder
was
zu
was empfehlen Sie mir?
Ich schicke ihn zum Christian oder zu meiner Frau, die eigentlich die Aufgabe hat, die interne Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Und da gibt es sehr intensive Gespräche, offene, und das hat schon Wirkung.
Also doch Coach, doch Weiterbildung, doch Erziehung?
Mit dem Ziel, die Persönlichkeit zu helfen, dass sie sich entwickeln kann.
Brauchen wir mehr Persönlichkeitsentwickler als Mediziner, als
Absolut, Ärzte? Wenn sie nicht selber gestört sind.
Bravo. Wenn sie selber nicht was?
Gestört sind in ihrer Entwicklung. Also wir haben das Phänomen, ich glaube, da stimmst du mir zu, es gibt ja sehr viele, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube darum, dass sie sich mit ihrem eigenen Thema nicht beschäftigen müssen, dann können sie um ihre Klienten kümmern. Na, aber warte, also sie warte, sollten selber gesund sein.
Aber ja. da müssen wir von Psychotherapien reden, die sind ganz unterschiedlich aufgestellt. Nee. Die einen haben sehr viel Selbsterfahrung als Basis für psychotherapeutisches Handeln. Das heißt, die müssen sehr wohl mit ihrem Drama zuerst mal in die Auseinandersetzung gehen, sich selber autonomisieren und emanzipieren von ihren eigenen Themen. Ich rede von Psychoanalyse, ich rede von Tiefenpsychologie. Das sind Therapieverfahren, die sehr viel Selbsterfahrung voraussetzen, auch Gesprächstherapie. Dann gibt es wieder andere Therapieverfahren bis hin dann zu den Coaches, die sehr, sehr wenig Selbsterfahrung brauchen. Also die gehen nicht in Therapie davor und lernen sich kennen, sondern gehen eben vergiftet, in Anführungszeichen, ganz mit ihren eigenen Themen auf die Menschen los.
Ich glaube, wenn wir die Wirtschaft nicht plündern, wie es jetzt gemacht wird, dann hätten wir ganz locker die Kapazitäten, zeitlich und finanziell, um genau das zu tun. Und das würde uns helfen, die Gesellschaft auf eine höhere Stufe zu bringen. Weil wir brauchen mehr Coach, wir brauchen mehr Reflexion, wir brauchen mehr Zeit dazu. Und das wäre alles möglich, wenn wir uns nicht ununterbrochen plündern lassen.
Michael Spitzbart, auf Ihren Seminaren, was glauben Sie, wie viele der Menschen in Prozent ausgedrückt, die da drin sitzen, haben in Bezug auf Selbstliebe und Selbstwertgefühl maximales Potenzial erreicht?
Schwer zu sagen, noch keine Erhebung gemacht. Ich kann es nur so fühlen bei den Menschen. Also die zu mir kommen, die sind meist schon sehr interessiert. Die sind schon relativ fertig. Das ist nach dem alten Motto, wer den Ratschlag braucht, versteht ihn nicht. Wer ihn versteht, braucht ihn nicht. Also die Leute, die zu mir kommen, die sind schon gesundheitlich sehr weit. Die achten jeden Tag auf ihre Ernährung. Also da kann ich vielleicht 10-20% optimieren. Aber die den Ratschlag annehmen wollen, die sind schon ziemlich weit.
Aber in Bezug auf Selbstliebe oder Selbstwertgefühl machen Sie auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Sie betreiben ja sehr erfolgreich auch Kanäle in den Social Media.
Was hat das mit Selbstliebe jetzt? Verstehe die Frage nicht.
Sie schreiben auch darüber, Sie thematisieren
ja,
das
ja, ich,
auch.
Ja, ich rege Menschen an, über sich nachzudenken. Und was dahinter rauskommt, messe ich halt nicht. Aber dass es sie interessiert, dass es lesen, das sehe ich ja durch die vielen Follower. Also das Interesse ist da, aber ich habe jetzt kein Follow-up oder kein Feedback, um zu gucken, wie viel Eigenliebe jetzt wirklich vorhanden ist.
Neben einem Bluttest wäre auch das vielleicht eine gute Idee, einen Test einzuführen.
Nehme ich
auf einer Skala von 1 bis 11, wie stark ist die Selbstliebe ausgeprägt? Elsa, als dreifache Mutter, ist ja für dich Vorbild zu sein, keine Option, sondern eine Selbstverständlichkeit. Das bedeutet in Bezug auf unser Thema, das wir uns jetzt hier zurechtgelegt haben, Selbstliebe, Selbstwertgefühl, darfst du, musst du vorbildlich vorangehen. Du lebst es vor, zusammen mit deinem Mann in der Familie. Was bedeutet das in der Praxis?
Ich glaube, das wird viel zu oft unterschätzt, auch selbst von den Eltern, dass wirklich ein Kind alles von dem Erwachsenen abschaut und nachmacht. Und da ist wieder auch sehr viel Selbstregulation notwendig, dass man auch darüber nachdenkt, dass man alles, was man die ganze Zeit sagt, was man tut, aufgenommen wird, wie von einer Big Brother-Kamera die ganze Zeit mitgefilmt wird. Big Brother is watching you, überall. Ja? Und da das einfach überall nachmacht, also die kleinsten Bewegungen. Ne? Also da braucht man sehr viel Selbstdisziplin. Und ich glaube, da kann man auch, wenn man es jetzt auf die Gesellschaft ummünzt, diese Vorbildfunktion, das finde ich eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, die ist heute noch gar nicht gefallen, so gar nicht als Coach, sondern jeder für sich selbst, was kann er eben beitragen für eine bessere Gesellschaft, sich selbst, die beste Version von sich selbst zu machen und dann eben Vorbild zu sein. Also, ich glaube, dann sind wir vielleicht auch wieder bei den Medien. Ja, das ist jetzt zwar nicht das Thema Medien, aber das ist schon eine ganz wichtige Sache, die man da in der gesellschaftlichen Transformation, wo wir ja hinwollen, auch zur Selbstliebe. Wir reden jetzt auch von Coaches, aber ganz wichtig ist halt auch die Medienarbeit, dass man da einfach aufzeigt, wie kommt man zu einem gesünderen Leben, wie kommt man eben zu mehr Selbstwert, wie kann eben eine gute Beziehung gelingen und so. Also ich glaube, das ist einfach eine ganz, eine wichtige Sache.
Das eine ist, was ihr zu zu Hause vorlebt als Vorbilder. Dann werden die Kinder aber irgendwann einmal so groß, dass sie in die Schule gehen. Und dann treffen sie ja dort auf Lehrkräfte und auf ein System, das unter Umständen kontraproduktiv dem Ganzen entgegenwirkt. Das heißt, wir müssten auch das Bildungssystem revolutionieren, um eine Wertegesellschaft in Zukunft zu haben. Paul schüttelt schon verzweifelt den Kopf.
Verzweifelt, weil das Bildungssystem, was wir haben, zumindest ich kann wieder immer nur von Deutschland sprechen, ist ja die fürchterliche Grundsubstanz. Das ist wie das Nescafé-Pulver, aus dem dann dieses Chaos wird, was unsere Gesellschaft ist. Ja. Wenn man sich durchschnittliche Schulen, vor allem in Berlin, ich komme aus Berlin, das ist wirklich die allerletzte, das tiefste Loch in Deutschland, ein in jeder Hinsicht avantgardistischer Zustand, denn da muss keiner lachen aus Deutschland, weil ihr seid alle in diesem Land auf dem Weg in den Zustand Berlins. Und wer sich in Berlin eine Schule anschaut, der sieht, dass die Dächer Löcher haben, dass da so viele Kinder in der Klasse sind, dass selbst der engagierteste Lehrer, der vorne steht, gar nicht die Möglichkeit hat, dass die irgendwie in einen Griff zu kriegen. Dann verstehen die Klassen nicht einmal die Landessprache, die der Lehrer da spricht, und die Eltern schieben die Kinder dahin in der Annahme, die würden das nun regeln. Nein, das ist genauso gewollt. Wir locken doch in die Schulen Menschen, die Beamte werden wollen. Da gehen doch Leute hin, quasi nahtlos, nachdem sie selber mit der Schule fertig sind, gehen dann in diese Schulen und sind froh, endlich verbeamtet worden zu sein. Das ist doch unfassbar. Also, dass das Schulsystem ist die kurze, schnelle Rekapitulation unseres gesamten Staatssystems. Und wenn wir nicht anfangen, diese Schulen abzureißen und das Schulsystem neu aufzubauen, dann müssen wir den Rest gar nicht erst versuchen.
Also interessant, wo sich unser Gespräch jetzt hin entwickelt hat. Wir sprechen über jeden einzelnen Zuschauer momentan, wie er in die Selbstliebe kommt, wie er sein Selbstwertgefühl erhöht, wie er als Vorbild vorangeht. Das ist man ja nicht nur als Vater, als Mutter, sondern möglicherweise als Führungskraft, als Unternehmer, als Arbeitnehmer, als Kollege am Arbeitsplatz. Und damit wir dieses Panel jetzt schließen und unseren Zuschauern noch etwas Wertvolles an die Hand geben, darf doch jeder mal seinen wertvollsten Tipp zum Schluss an die Zuschauer weitergeben, was er ihm jetzt konkret empfiehlt angesichts der Ergebnisse, die wir hier erarbeitet haben. Was gebt ihr den Zuschauern nach diesen 75 Minuten Diskussion mit dem Schwerpunkt Selbstliebe, Eigenverantwortung, Selbstwertgefühl, Vorbild sein mit? Elsa, du bist spontan. Du hast schon eine Antwort.
Also was mich antreibt, das klingt jetzt vielleicht hart, aber ist der Tod. Ist der Tod, wenn ich einfach daran denke, was will ich mir am Sterbebett sagen können oder was will ich nicht bereuen müssen. Und das ist etwas, was ich mir ziemlich oft vorhalte. Ich will einfach jeden Tag die beste Version von mir selbst sein, weil ich mir nie vorwerfen möchte, dass ich dieses Leben nicht voll ausgekostet habe und nicht alles gegeben habe. Weil es gibt keinen Grund dafür, nicht jeden Tag alles zu geben. Es fragen mich auch immer wieder viele, wie schaffst du das alles nur? Aber das ist wirklich einfach dieser Wille, das Leben, dass ich so dankbar, das ist der zweite Tipp, Dankbarkeit. Ich bin so unglaublich dankbar für dieses Leben, voll auskosten will. Und das gibt mir dann so viel Kraft, eben die Endlichkeit einerseits, die Dankbarkeit, dass ich einfach so viel Energie schöpfe, um viel zu schaffen. Das kann ich weitergeben.
Danke für die Erklärung. Nach dem Hinweis Tod habe ich kurz Schockstarre bekommen und dachte, wie kommt sie jetzt aus diesem Fettnäpfchen wieder raus? Aber jetzt habe ich es verstanden. Großartige Botschaft für unsere Zuschauer. Dr. Michael Spitzbart, auch von Ihnen bitte. Ein Schlusswort.
Ja, also jeden Tag die beste Version. Manchmal reicht mir auch die zweitbeste für mich. Also dass ich möchte keinen innerlichen Stress aufbauen, nicht zu sehr. Aber wichtig ist auch auf dem Sterbebett, was da die Leute da denken. Das zitiere ich auch immer, es ist eine australische Krankenschwester von der Palliativstation. Die hat immer in den letzten Lebensstunden, wenn alle Gefühle, egal in welche Richtung, multipliziert. Also die Freude wie das Leid. Man merkt, ich habe jetzt keine zweite Chance, was besser zu machen. Und die hat die wichtigsten Fragen aufgeschrieben, besonders das, was die meisten Menschen bereut haben am Ende des Lebens. Da hat kein einziger gesagt, er wünschte, er hätte mehr gearbeitet. Die hat sich besser, noch mehr um sich selbst gekümmert, mehr ihr eigenes Leben gelebt. Und das ist auch etwas, was ich jeden Tag selber mit betrachte, wie das dann später mal sein würde in meinem Fall. Und ganz, du hast am Anfang was von Liebe gesagt, wenn es jetzt das Schlusswort ist, mein Schlusswort ist, das ist eins von Charlie Chaplin. Der hat mal gesagt, wenn du was Böses vorhast im Leben, brauchst du Macht. Für alles andere reicht die Liebe.
Ein schönes Schlusswort von Dr. Michael Spitzbart. Professor Dr. Christian Schubert.
Also ich würde als Ratschlag mitgeben, in der Tat gewahr zu werden, dass wir vom Unbewussten gelebt werden, dass irrationale Kräfte, die über Generationen hinweg wirksam sind und vor allem in unseren Eltern uns nochmal gewahr werden als kleine Kinder, dass da unglaubliche Einflusskräfte sind, die wir unser Leben lang mittragen. Du hast gerade von Selbstdisziplin gesprochen. Ich bin sehr im Zweifel, ob es möglich ist, diese Big Brother is watching you Geschichte tatsächlich durch ein kontrolliertes Verhalten zu verändern. Du bist, wie du bist. Und die Kinder sind clever genug, auf genau dieser tiefen Ebene deinen Versuch zu kaschieren und zu maskieren, wer du nicht bist. Ich glaube, das verstehen Kinder, die spüren das. Die spüren, wer Mama ist, in jeder ihrer Faser, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich glaube, dass das nicht der Weg ist. Ich glaube, der Weg ist, dass wir uns bewusst werden, dass das Unbewusste so wesentlich ist und dass wir schauen, dass wir uns mit dem hauptsächlich auseinandersetzen in unserer Existenz. Und ich denke, dann wird es in vielen, vielen Bereichen deutlich besser werden.
Ich habe aber mit Selbstregulation habe ich eben Selbstergründen gemeint.
Das Selbstergründen, das ist was anderes.
Ja, genau. Also, dass man eben sich selbst reguliert, indem man sich halt auch selbstständig betrachtet, reflektiert.
Und schaut, dass Dinge, die einem unbewusst sind, bewusst werden. Das wäre der Gesundungsprozess und der Heilungsprozess.
Das hatte ich gemeint. Okay, ich habe es nicht wirklich am Punkt gebracht.
Okay. Damit kommen wir zum Schlusswort von Herrn Bär.
Ratschläge gebe ich keine, aber wünschen würde ich allen Angstfreiheit, dass nur noch Freiheit übrig bleibt.
Dr. Paul Brandenburg, der hat viele Schlusssätze.
Ich klaue zum Schluss jetzt einfach ein Schlusswort eines Kollegen, der vorher meine Schlussworte geklaut hat. Ein sehr kluger Mann hat kürzlich gesagt, frei bist du erst dann, wenn du auf die Bühne des Lebens gehst und da einfach frei improvisierst. Kevan, ich glaube, ungefähr so lautete das, was du gesagt hast. Das stimmt. Und mein Tipp ist es, einfach jemanden zu schockieren. Gesteh deiner Frau, dass du gern Strapse trägst oder noch schlimmer, gesteh deinen Mitarbeitern, deinen Kollegen, dass du Martin Sellner liest und ihn für einen klugen Kopf hältst und schau, was passiert und hab gar keine Angst vor der Zurückweisung, die dann kommt. Das kann dir vollkommen egal sein. Du wirst dich danach so viel besser fühlen, so befreit, das fällt dir beim nächsten Mal noch leichter zuzugeben, dass du ein rechtsradikaler Irrer bist, der ein Menschenfeind ist. Und irgendwann ist es dir völlig egal und dir geht's richtig gut. Das kann jeder machen und man fängt mit einem kleinen ersten Schritt an.
Wenn du Dr. Paul Brandenburg in einem Panel hast, musst du dich um das Schlusswort nicht mehr bemühen. Sie haben sicherlich eines gemerkt, liebe Zuschauer, auf den Erlöser warten ist sinnlos, denn der Erlöser ist schon da. Der Erlöser sind Sie nämlich selbst. Kommen Sie in die Selbstliebe, kommen Sie in die eigene Kraft, leben Sie Ihr volles Potenzial aus. Und es gibt nur einen, der früh am Morgen, wenn Sie aufstehen, entscheidet, ob Sie ein Lächeln im Gesicht haben oder nicht. Das sind Sie selbst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.